herzlich willkommen am Sonntag, am letzten Tag von Sprachsalz. Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch, dessen Anfangszeit jedes Jahr fast schon unter die Genfer Kriegsgefangenenkonvention fällt. Draußen ist es noch dunkel, fast neblig. Deshalb ist es umso schöner, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Zum Gespräch über, warum ist Sprache eigentlich Bild oder ab wann brauchen wir den Text? Und ich habe ganz famose Gäste einladen dürfen. Svenja Herrmann, im Kanton Zug aufgewachsen, heute in Zürich lebend, mit Frankfurter Wurzeln. Und ihre Lyrik ist überaus menschenfreundlich, weil sie nämlich die beste Lyrik schreibt, die momentan in der Schweiz entsteht. Und deshalb sparen sie Zeit, weil sie die ganzen anderen schlechten Gedichte nicht mehr lesen muss.
Ich gehe dann mal.
Zu meiner Linken Rolf Lüssi, auch ein Zürcher, auch mit Frankfurter und mit Riga-Wurzeln. Und seit der Erfindung des Kinos im Jahr 1896 der bekannteste und erfolgreichste Filmemacher der Schweiz. Und kaum schreibt er Bücher, werden auch diese Bücher zu Bestsellern. Und der Dritte im Bunde, das freut mich außerordentlich, ist Peter Kaveri, ein Zürcher mit Weltwurzeln. Ein Weltreisender, und deshalb ist er in der Schweiz auch nur unter dem Kürzel PKW bekannt, und zwar weltbekannt. Und als PKW natürlich ein Reisender automatisch. Ein Fernsehmacher, ein Dokumentarfilmer und Autor des Katalogs von allem. Und auch mit diesem Buch, mit diesem großen, gewaltigen Buch, dessen letzte Auflage 1697 Nummern und Einträge umfasst, besitzt er Frankfurter Verweise und Wurzeln. Denn auch für ihn war Frankfurt wichtig. Er traf nämlich seinen allerersten Verleger im Jahr 1972 auf der Frankfurter Buchmesse. Und dann erschien die erste Ausgabe des Katalogs von allem in Bolivien auf Englisch.
Ja, für durchreisende Hippies gedacht.
Um das Ganze mit Frankfurt abzuschließen, ich werde übermorgen in Frankfurt sein, aber dann sind wir jetzt endgültig mit Hessen durch. Frau Herrmann, Ihr Gedicht Wanderung setzt mit diesen Zeilen ein. Palmen zittern im Wind und in der Ebene ein Schleier, der sich nicht hebt um diese Jahreszeit. Wie passend für den heutigen Tag. Das ist ja durch und durch optisch. Es ist ein Sprachbild, das den Text braucht. Aber ab wann?
Ja, ich wusste ja im Vorfeld der Veranstaltung, dass diese Frage kommt. Und
es ist hier alles improvisiert.
Also nicht genau diese, aber ab wann braucht Sprache Bild und umgekehrt? Und ich glaube, es ist fast einfacher zu antworten, wann ist Sprache Bild? Und, da haben wir verschiedene Möglichkeiten in der Sprache, bildhaft zu sprechen oder es bildhaft zu gestalten. Und, ja, also durch eine Personifikation oder durch diese Techniken, die möglich sind, um die Sprache bildhaft zu machen, um eine literarische Sprache zu schaffen.
Mhm. Ich bin überzeugt, dass die dichterische Sprache, es ist nicht so, dass die das Bild braucht, sondern die dichterische Sprache ist Bild. Und nur, ich würde sagen, die journalistische Sprache, die muss dauernd irgendwie parallel ergänzt werden durch das Bild. Ich habe da das berühmte Beispiel mal erlebt, dass ein Journalist sagte, unter dem Stichwort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sah man auf einer Mauer einen Menschen liegen. Und das Bild zeigt einen liegenden Menschen. Aber damit man weiß, was da gemeint ist, braucht es wiederum den Text, sagen wir, die journalistische Legende, die besagt, dieser Mann schläft nicht, der ist tot. Da lag ein Toter auf einer Mauer und wenn man den Text nicht gehabt hätte als Ergänzung, hätte man ihn für einen Schlafenden gehalten. Also meine Überzeugung ist, dass die dichterische Sprache ist Bild, die andere Sprache, die journalistische, die braucht das Bild zur Ergänzung der gesamten Information, die sie vermitteln muss.
Mhm. Jetzt schaut ihr mich an. Reicht es nicht, wenn das Publikum mich anschaut? Also ihr zwingt mich, auch etwas zu sagen. Ich knüpfe ganz woanders an, aber dann kommen wir wieder dorthin, wo wir jetzt sind. Wir sind ja relativ schon in relativ, wir sind in relativ hohen geistigen Sphären und ich komme jetzt nochmal schnell auf den Boden runter, dann haben wir nämlich das Fundament gelegt, um vielleicht die Diskussion dann so fortzusetzen. Das mache ich jetzt nur, weil ich mich eingehend, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich doch intensiv mit behinderten Kindern auseinandergesetzt, weil ich zwei Filme gemacht habe über behinderte Kinder. Ein gehörloses Kind, und ich meine, wenn ich sage ein gehörloses Kind, dann meine ich ein Kind, das von Geburt an gehörlos ist, hat große Mühe, sich in der Welt zurechtzufinden. Und das erstaunt auf den ersten Blick, aber so ist es. Ein blindes Kind, das kann sich besser zurechtfinden. Und das rührt daher, dass die Begrifflichkeit über das Ohr geht und wenn man nicht hört, dann ist man sehr isoliert. Und man weiß, dass die Suizidrate bei gehörlosen Menschen um ein Wesentliches höher, größer ist als von Blinden. Also, blinde Menschen können sich in der Welt besser zurechtfinden, weil sie sehen mit dem Tastsinn. Und das, was sie nicht sehen, kann man ihnen über die Worte vermitteln. Das Kind, das nicht hört, das sieht zwar alles, aber es versteht es nicht. Und da sind wir ja eigentlich bei der Widersprüchlichkeit, der Sehsinn. Jeder Mensch würde sagen, mir ging es so, wenn man sieht, ist man besser dran. Aber das stimmt eben nicht. Und jetzt rede ich natürlich ganz bewusst von Menschen, die mit dieser Behinderung geboren wurde. Wenn man mal gesehen hat oder wenn man mal sieht und zunehmend erblindet, ist das natürlich absolut erschreckend. Das ist dann wirklich schlimmer, als wenn man zunehmend das Gehör verliert. Ich darf mich in meinem Alter jetzt noch glücklich schätzen. Ich sage jetzt gut zu hören, aber auch ich stelle fest, wenn der Lärmpegel, wie gestern bei diesem schönen, wunderbaren Abendessen im Parkhotel, dann doch sehr hoch wird, dann ist es auch für mich anstrengend zu verstehen, was mein Tischnachbar rechts oder links von mir oder vis-à-vis von mir oder Tischnachbarin sagt. Also das wollte ich einfach mal nur so in den Raum stellen und jetzt können wir da weitermachen, wo wir begonnen haben.
Ja, vielleicht ist dann das Stichwort innere Bilder. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jetzt taubstumme Menschen nicht die gleiche Fähigkeit besitzen, innere Bilder zu erzeugen, eine Imagination wie blinde Menschen. Und das da, was hast du da für eine Erfahrung gemacht in deinem Film?
Also zuerst erlaube ich mir, dich ganz kurz zu korrigieren. Taubstumm sollte man nicht mehr sagen, weil taub heißt nicht, dass man auch stumm ist.
Ja,
sondern es fällt einem einfach schwer zu sprechen, weil man nichts hört. Mhm. Aber mittlerweile ist ja zum Glück die Therapie, kann auch sagen die Wissenschaft, so weit, dass man als Gehörloser also doch dahin gebracht werden kann, dass man sich mit der gehörlosen Sprache natürlich, die ich nicht beherrsche, und mit möglichen Mitteln, es gibt zum Beispiel das sogenannte Cochlea-Transplantat, also man kann gehörlosen Kindern oder auch Erwachsenen ein Implantat ins Ohr setzen, dass sie dann eben auch hören können. Das sind alles diese segensreichen medizinischen Erfindungen, wie übrigens ja auch bei blinden Menschen. Da wird es eines Tages so weit sein, dass Menschen, die an einer Netzhaut, an einer Makuladegeneration oder wie immer Verletzung oder so erkranken, dass durch eine Makulatransplantation das Sehen wiederhergestellt wird. So, jetzt weiß ich nicht, ich habe deine Frage nicht beantwortet, weil ich sie schon wieder vergessen.
Ich wollte so ein bisschen die Brücke zu den inneren Bildern schaffen. Und da kann ich mir nicht, also da ist es für mich schwierig vorzustellen, dass also dort eine Beeinträchtigung, dass es dort eine Beeinträchtigung gibt. Weil es geht ja auch bei den Bildern, über die wir sprechen, nicht nur um Bilder, die Sprache erzeugt, sondern auch um unsere Imagination. Weil alle Dinge verweisen ja auf andere Dinge und spielen in unserer Imagination eine Rolle. Abstrakte Wörter wie eben zum Beispiel Dienstverordnung erzeugen keine Bilder oder vielleicht aber negative Emotionen. Oder da, und dann mit den negativen Emotionen kommen auch die Bilder. Eventuell, ich sehe ein düsteres Büro, ich vielleicht höre ich auch etwas, also meine Imagination fängt an zu spielen. Und das ist ja wichtig auch beim Thema des Sehens oder inneren Sehens oder Wahrnehmen. Also Bilder und Emotionen sind ja sehr stark, das wissen wir ja auch, also die rechte Gehirnhälfte wird ja aktiviert, wenn wir Bilder wahrnehmen oder sehen, und es ist ja sehr gekoppelt, stark gekoppelt mit den Emotionen. Und die Assoziationskette geht ja dann in die inneren Bilder auch weiter. Und das werden wohl Blinde wie Gehörlose auch so haben, oder? Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so vertiefen können, weil ich darüber wirklich definitiv zu wenig weiß.
Also ich weiß auch zu wenig, abgesehen davon. Die Imagination, das ist... Eigentlich ist das ein weites Feld, weil die Imagination, die ist ja irgendwo grenzenlos, und Wörter, die bringen ja einem immer wieder, die Wörter geben die Begrifflichkeit. Wenn ich nichts verstehe, dann hilft mir eigentlich das Bild und das Wort, beides hilft mir nicht, wenn ich nicht etwas verstanden habe. Ich kann ja nur... Wenn wir bei den Worten sind, ich kann ja nur über einen Witz lachen, wenn ich ihn verstehe. Wenn ich ihn nicht verstehe, dann sind das Worte, die ich höre, oder es wird mir vielleicht sogar eine Geschichte erzählt, aber ich verstehe nicht, was gemeint ist. Dann stehe ich ja ziemlich blöd da, wenn ich es nicht verstanden habe. Also das Begreifen ist doch, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorgang, damit man diese beiden Elemente sehen und hören und Imagination, das gehört ja dann irgendwie dazu, aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, was ein Blinder für Bilder hat. Selbst wenn ich ihn an der Hand nehme und ihm dieses Glas versuche, wenn ich ihm sage, das ist ein Glas, oder? Jetzt weiß ich nicht, was er für Bilder, aber er hat sicher, also er muss verstehen, ein Glas, oder? Die Form, die Struktur, über die Finger, über den Tastsinn. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und bei einem Gehörlosen wenn jemand ein Wort nicht versteht, aber da kann man ja auch hören, wie ich es vorhin sagte, wenn man etwas nicht versteht, dann steht man eigentlich blöd da. Oder? Dann versteht man nichts.
Also auch wenn ich überzeugt bin, dass Sprache an sich ja schon Bild ist, und da mache ich eben wie vorhin den Unterschied, sagen wir, dichterische Sprache und journalistische Sprache, da kommt und bei dem Bild, das ausgelöst wird durch die Sprache, also im Kino unter der Schädeldecke, das ist ja ein Zitat, das in Filmkreisen noch öfters verwendet wird, da ist es schon spannend zu beobachten, wie breit das Spektrum der Bilder ist. Also das Wort Hausmeister setzt eben nicht immer überall dasselbe Bild in Bewegung im Kopf der wahrnehmenden Leute, sondern ein ganzes Spektrum an möglichen, auch an Häusern, Häuserarten, Meisterarten, Abwart, Aufseher und so. Ganz andere Charaktere werden da eingesetzt. Also ein sehr breites Bild. Ich glaube nicht, dass ein Wort durch ein Bild definiert werden kann.
Es sind unsere Erfahrungen, also du sagst jetzt Hausmeister, ja, und wahrscheinlich sind es unsere Erfahrungen auch, ja, die wir mit diesem Wort, mhm, verbinden. Jeder hat seine, ja, eigene Geschichte mit einem Hausmeister, ja, wahrscheinlich. Und dann sind es auch andere Bilder, die entstehen.
Das ist absolut, das scheint mir ganz wichtig.
Und das damit ist ja auch bei dem, ja, das ist auch bei Gedichten so. Wenn ich in bildhafter Sprache schreibe oder auch also kommuniziere und ich sehe das Gedicht als ein Angebot für eine Kommunikation an, dann ist es aber eine Kommunikation und ein Angebot in aller Freiheit, weil die Bilder, die der Leser für sich sieht oder eben nicht sieht oder anders sieht, das sind seine Bilder, und sobald ein Gedicht veröffentlicht ist, gehört es eigentlich allen. Und die Bilder, die entstehen, wenn ein Bild entsteht, sind anders, weil jede, ja, wir unsere Persönlichkeit, also wir sind eigentlich unsere Bilder.
Ja, und jetzt komme ich nicht drum herum, auf ein großes Problem hinzuweisen, das ich als Filmer habe. Ich bin ja kein Literat, sondern ein Filmer. Das heißt, ich arbeite mit Bildern, weil ich in meiner frühen Jugend, Kindheit von Kinobildern, damals gab es nur Kinobilder, beziehungsweise es gab kein Fernsehen, es gab Kino, Theater und Radio. Ich wurde von denen derart beeinflusst und inspiriert, dass ich dann diese Bildinspiration zu meinem Beruf machte. Aber ich brauche die Wörter. Natürlich kann man die Kamera in die Hand nehmen und in der Welt rummarschieren und filmen. Aber das nützt alles nichts, wenn ich dann nur Bilder habe und da kann ich, ob ich in Venezuela bin oder in Afrika oder wo immer, wenn ich einfach Bilder mache, dann nach meinem Empfinden kann man das sich zwar anschauen, aber für mich ist es nicht interessant. Wenn ich also eine Geschichte erzählen will, dann brauche ich die Wörter, weil jetzt muss ich aufschreiben, was ich erzählen will in Bildern. Und jetzt habe ich ein großes Problem, oder wir Filmer haben ein großes Problem. Wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann ist das ein Buch mit Wörtern und Sätzen, mit Dialogen und Szenenbeschreibungen. Und jetzt wird das gelesen, weil jetzt brauche ich, um dieses geschriebene Papier umzusetzen in Bilder, brauche ich viel Geld. Sehr viel Geld. Das muss ich jetzt suchen, und jetzt bei uns in der Schweiz, vermutlich auch in Österreich, nein, ziemlich sicher in Österreich, in jedem europäischen Land, muss man, um die Filme zu finanzieren, ist man auf die Subventionen angewiesen. Und bei uns haben wir eben ein System, dann kann man beim Bund oder bei den in der Stadt, also Zürich, Staat, Kanton Zürich, kantonsstädtische, kantonale Filmförderung, Bundesfilmförderung, Fernsehen, muss man das Drehbuch einreichen und dann wird es von einer Expertenkommission, besteht meistens aus 5 Personen, wird das beurteilt. Und jetzt lesen die dieses Drehbuch. Und jetzt hat jeder dieser 5 hat Bilder im Kopf. Und jetzt beurteilt er dieses Drehbuch nach den Bildern, die er sich produziert selber im Kopf aufgrund dessen, was ich geschrieben habe. Und das sind seine Bilder. Und mit Garantie nicht meine Bilder, aber ich muss den Film machen. Und dann kommt es zu fatalen Situationen, in denen das Drehbuch als nicht drehwürdig abgelehnt wird und dann kommen die Argumente, oder? Und dann stehen einem die Haare zu Berge. Weil jetzt liest man Sachen, wo man nicht nachvollziehen kann. Weil ich mache einen Film, meinen Film, und der korrespondiert jetzt offensichtlich nicht mit dem, was diese Herrschaften gesehen haben. Das ist ein echtes Problem.
Und in so einer Situation hat nämlich Cocteau das für mich wunderbare Wort erfunden vom Drehbuch als literarische Gattung. Nämlich ein Drehbuch, das an sich die Bilder provoziert im Kopf der Lesenden und gar nicht unbedingt gedreht werden muss. Ich glaube, er nannte es sogar Drehbuch zu einem nicht drehbaren Film oder irgend so. Und das fand ich dann schon unheimlich aufregend, diese Grenzüberschreitung zwischen Bild, Sprache, Drehbuch, Literatur.
Ja, es gibt nichts Schöneres für einen Film, als wenn sein Drehbuch nicht verfilmt wird. Da muss er sich nachher nicht mehr der Kritik aussetzen, weil das Drehbuch ist nur eine Vorlage und verschwindet in der Schublade.
Rolf, ich habe ja extra für den heutigen Vormittag ein Gutachten der Helvetischen Förderungskommission exhumiert, und zwar über ein Projekt eines Herrn namens Rolf Lissi, und das Projekt trug den Titel Max und Moritz. Und in dieser Beurteilung hieß es damals, ich lese das jetzt sehr gerne wörtlich vor, keine visuellen Elemente vorhanden, bloßer Schwank in 3 Akten, schlechte Witze, gar nicht komisch, offensichtlich harmlos. Dann bekamst du kein Geld.
Nein, Bundesgeld.
Kein Bundesgeld? Nein. Drehtest aber den Film trotzdem, obwohl das ja so überzeugend klang. Und der Film hieß dann, als er fertig war, Die Schweizer Macher. Und hatte mehr als 2 Millionen Besucher und ist heute einer der Klassiker des Schweizer Filmschaffens.
Danke sehr, es ist schön. Du hast archäologische Arbeit geleistet, muss ich dir gratulieren. Kleine Korrektur, damit wir die richtigen Zahlen kennen. Also in der Schweiz hatte der Film etwas mehr als 1 Million Zuschauer, damals in der Bundesrepublik gegen 900.000, in der DDR weiß ich es nicht, in Österreich weiß ich es auch nicht, aber es müssen viele gewesen sein. Und diese Million Zuschauer in der Schweiz war phänomenal und ist bis heute, heute geht es auch nicht mehr, die Strukturen haben sich verändert in der Kinolandschaft, aber das war natürlich ein Wurf. Und Max und Moritz hieß das Drehbuch, weil die Hauptfiguren, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie den Film gesehen haben, Max Bottmer, der Ugly Swiss, und Moritz Fischer, der Sunny Boy, sein Assistent. Und als es dann darum ging, also wir drehten dann den Film, und dann plötzlich realisierten wir, das geht ja nicht, Max und Moritz kann kein Filmtitel sein, weil dann die Leute wirklich denken, jetzt ist das ein Wilhelm Busch-Verfilmung. Und da mussten wir einen neuen Titel finden. Da habe ich mich mal in einer ruhigen Stunde hingesetzt und habe so 2 Seiten Titelideen vollgeschrieben und dann die zur Diskussion gestellt. Und darunter war Die Schweizer Macher. Und das habe ich gedacht, na, das ist Die Schweizer Macher, das gefällt mir. Ich spiele auch manchmal gern so mit Worten, habe ich das so vorgeschlagen. Und dann weiß ich noch, dann der Produzent und dann so die Mitarbeiter, ja, Schweizer Macher, was hat Schweizer machen. Was heißt das? Heißt ja nichts. Du kannst einen Titel machen, den niemand versteht. Da habe ich gesagt, ja, das ist interessant. Jetzt muss man sich überlegen, die Schweizer machen, was kann das heißen? Und da wird eine Neugier in Gang gesetzt und dann hat es dann eben geklappt. Und dann wurde es zu einem Schlagwort und das ging leider nicht, aber hätte ich nur 50 Rappen bekommen für jedes Mal, wenn Schweizer Macher für irgendwas verwendet wurde, dann wäre ich jetzt sehr reich gewesen.
Die literarische, also wenn man sagen kann, die literarische Form des Drehbuchs ist möglicherweise ja dann schon unfreier als die literarische Form des Gedichts, weil es wird mir vielleicht zum Verhängnis, wenn jemand die nicht die gleichen Bilder sieht wie ich, möglicherweise ein Kritiker oder so. Aber es ist eine, es hat nicht die gleiche Konsequenz, wie du sagst, wie mit dem
Ja,
Geld.
Dein Gedicht also ist ein fertiges Produkt.
Ja, und es ist aber ein freiheitlicheres Angebot. Die Intention ist ja natürlich eine andere als das Drehbuch. Es ist ein ganz, oder man kann es kaum vergleichen miteinander, weil das Missverständnis trägt dann für dein Projekt gravierende Folgen.
Ja.
Und das Missverständnis, das ich produzieren könnte jetzt mit einem Gedicht, könnte vielleicht mich in eine leichte Depression stürzen, aber nicht, ja.
In eine Schwere.
Vielleicht nicht in eine Schwere.
Ja, ja, genau. Das ist absolut richtig, was du sagst. Das Fatale an der Geschichte ist, dass das Drehbuch ist ja nur eine Vorlage. Es ist ja nicht das fertige Produkt. Du gehst zum Verleger und zeigst ihm, schau, habe ich meine Gedichte. Und ich sage jetzt was ganz, und dann macht er das Buch und fertig. Und das ist es. Und du hast absolut recht. Ich würde es als noch pointierter sagen, und jetzt werden mir die Schrift, die Autoren die Augen auskratzen. Prosa zu schreiben ist viel leichter. Aber wirklich, also ein Drehbuch zu schreiben, das ist jetzt also, das ist einfach eine Knochenarbeit. Und Prosa zu arbeiten, zu schreiben, das ist, da ist man wirklich frei und hat eigentlich alles zur Verfügung, die ganze Imagination, die ganze Fantasie, die einem im Kopf rumturnt. Die kann man jetzt aufs Papier bringen. Und ich kann in einem Roman, ich bin ja nicht beschränkt in der Seitenzahl, ich kann 200 Seiten schreiben, ich kann 1000 Seiten schreiben und ich kann hin und her springen und ich kann quasi die Sprache, die Wörter, die Sätze tanzen lassen und sie zu Papier bringen.
Da gibt es einen ganz meiner Meinung nach spannenden Aspekt, dazu, den ich letzthin aufgeschnappt habe, nämlich der Autor, Prosa oder Lyrik, denkt in Sprache. Der Drehbuchautor denkt in Bildern. Das ist meiner Meinung nach ein sehr spannender Unterschied.
Also wenn ich ein Drehbuch schreibe, Entschuldigung, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann habe ich immer Bilder im Kopf. Ich sehe die Szene, wenn ich mit meinem Drehbuchautor über die Geschichte spreche, zuerst ist ja nur die Geschichte, da ist ja keine Szene, da ist eine Geschichte da, oder nicht mal eine Geschichte, eine Idee zu einer Geschichte, ein Thema ist vielleicht da, irgendwas ist da, abstrakt, als Möglichkeit, eine Geschichte daraus zu destillieren. Und wenn ich mit ihm darüber rede, dann reden wir natürlich über Bilder, beziehungsweise wir reden über die Geschichte und die Geschichte wiederum, das sind Worte, also das ist wieder Sprache. Und jetzt muss die Sprache für mich so sein, dass ich mir Bilder vorstellen kann. Wenn ich mir keine Bilder machen kann aus dem, was ich höre an Sprache, dann geht es nicht. Also ein Drehbuch, das wir geschrieben haben, das habe ich als Bilder im Kopf. Und jetzt geht es darum, wenn ich das umsetzen will, dass ich diesen Bildern, die ich im Kopf habe, sehr nahe komme. Eins zu eins werde ich sie nicht decken können, weil es ist ja, gibt ja einen fatalen Prozess, den kennt ihr alle. Literaturverfilmungen leiden und der Film, ein Film nach einem Buch realisiert, leidet unter dem Fakt, dass die Leser ihre Fantasien entwickelten. Wenn ich einen Roman lese, dann habe ich meine Bilder im Kopf, so wie ich das Drehbuch lese. Und jetzt habe ich diese Bilder im Kopf und jetzt gehe ich ins Kino und sehe mir den Film an. Dann sind diese Bilder weg, weil jetzt sind es die Filmbilder. Und es gibt Leute, die schauen sich prinzipiell keine Literaturverfilmungen an, weil sie die Bilder, die sie im Kopf haben von den Büchern, die sie lesen, das sind meistens Bücherwürmer innen, und die wollen sich ihre Fantasien nicht kaputt machen lassen.
Genau, also ich zähle dazu auf jeden Fall, aber es ist eben, das ist das Prinzip oder das Phänomen der Überlegenheit der Bilder. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, also ich kann nur von mir sprechen als Schreibende, und bei mir ist schon, ich denke in Bildern und dann in Sprache.
Da sprichst du etwas an, was mich zu Ende 70er Jahre unheimlich beunruhigt hat. Da gab es ein Interview von Gabriel García Márquez, das vitalst diskutiert wurde, auch in der Schweiz, nämlich und von den Verwaltern des reinen Geistes, also von den Kritikern eigentlich abgelehnt wurde. Gabriel García Márquez sagte in diesem Interview, eigentlich kann man mich auch als bildenden Künstler bezeichnen, denn ich muss mir immer ein Bild entwerfen, das ich in meiner Romanhandlung, einem Schauplatz oder ein Geschehnis, dann in Sprache übersetzen muss. Diese Formulierung fand ich großartig, ich muss Bilder in Sprache übersetzen. Und das sagte der Márquez, und die meisten reinen Literaturkritiker haben das abgelehnt, wie ein Verrat an der Sprache, so an der Heiligkeit der Sprache.
Ja, das sind...
Rolf, ich entsinne mich, in den älteren französischen Filmen taucht dann immer im Vorspann auf, also Sie sind alle zu jung für die Filme, ich kenne die alle, Drehbuch Doppelpunkt und drunter Dialoge Doppelpunkt. Das sind immer verschiedene Personen. Ist man dann als Drehbuchautor, wenn du allein ein Drehbuch schreibst, schizophren? Weil du in Bildern denkst, aber mit Sprache auf dem Papier fixieren musst?
Nein, ich bin keineswegs schizophren, sondern ich bin nötig.
Ich bin erleichtert.
Ja, ja. Also manchmal denke ich, ich sei schizophren, aber es ist eine Einbildung. Nein, ich arbeite einfach mit zwei Mitteln, also mit zwei formalen Mitteln, mit der Sprache, die ich brauche. Mein Film wird eigentlich, das wurde mir auch schon ein bisschen vorgeworfen, ist mir aber wurscht, es wird immer ein bisschen viel geredet. Oder? Und dann sage ich, in solchen Fällen sage ich, ja, okay, bei Woody Allen-Filmen wird auch viel geredet und das Vergnügen ist nicht geringer. Also ich könnte zum Beispiel, das ist interessant, ich könnte keine Geschichte erzählen, in der nicht geredet wird. Also ich könnte keinen Film drehen, es gibt ja Filme, da wird ganz wenig geredet. Und ich muss sagen, ich bin... Nein, das stimmt nicht. In Stummfilmen wird geredet, und zwar wie? Ich höre es noch nicht, weil damals die Tontechnik noch nicht so weit war. Nein, wie soll ich sagen, dass wenn ich einen Film sehe, der mit ganz wenig Worten beginnt, oder dann finde ich das ganz toll und dann schaue ich und ich kann mich in einen Film reinleben, wo nur wenig, ganz wenig gesprochen wird und der Hauptmerk, der Akzent liegt auf der Bildführung, der Bildgestaltung, die Bilder, die sich folgen und ich verstehe, was gesagt wird, weil ich kann ja schauen und brauche gar nicht so viel Bilder, so viel Worte. Sowas zu schreiben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich brauche, um eine Geschichte zu erzählen, die natürlich zuerst mal ja, mich interessieren muss, um meinen Drehbuchautor, brauche ich das Wort. Ohne Wort bin ich aufgeschmissen. Das heißt, ich brauche nicht mal unbedingt die Beschreibung eines Menschen, eines Zustandes oder einer Handlung, sondern ich brauche den Dialog. Um das Bild zu vervollständigen, brauche ich die Person, die Figur, die muss ich beschreiben, wie sieht er aus, was denkt er, und in dem Moment, wo jetzt Handlung reinkommt, weil alleine so, wie er dasteht, ist er nicht interessant, in dem Moment, wo Handlung reinkommt, in dem Moment, wo ihm was widerfährt, in dem Moment, wo ein anderer Mensch auftritt, tritt der Dialog, oder?
Entwicklung in der Filmhandlung geschieht über die Sprache, und nicht unbedingt übers Bild. Mhm. Ja, das fällt mir nicht so.
Und Dialog schreiben, um jetzt zu antworten, das hat etwas mit der Tradition und der Geschichte, ich sage jetzt mal, des jeweiligen Landes zu tun. Frankreich ist eine große Theaternation. Mhm. Also die haben eine unglaubliche Geschichte. Die französische Theatergeschichte ist großartig. Die deutsche übrigens auch. Bei der schweizerischen würde ich jetzt schon ein großes Fragezeichen machen. Nicht? Bauerntheater oder so, oder? Aber wirklich die großen Theaterautoren, waren und sind Dramaturgen. Das sind keine Prosa-Schriftsteller. Und Dramatik und Prosa sind zwei verschiedene Paar Schuhe. PKW, du willst mir das bestätigen?
Absolut.
Oder widersprechen? Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und das hat damit zu tun, dass auf der einen Seite ist die Handlung und das Epische im Roman und all das und das, was in den Köpfen der Romanfiguren vorgeht, das muss ich in den Dialog bringen, weil ich habe keine 25 Stunden Zeit, um einen Film, eine Geschichte zu erzählen.
Aber deswegen sind ja die unaufführbaren Theaterstücke so wunderbar zu lesen. Ich erinnere mich jetzt einfach an Kleists Penthesilea. Man könnte für immer und ewig die Regieanweisungen lesen, die unmöglich sind zu realisieren. Oder auch der ganze Schauplatz ist ja sehr schwierig dann zu realisieren. Es ist also vergnüglicher zu lesen, was nicht realisierbar ist.
Okay, ich weiß, was ich zu tun habe.
Also in einer weiteren Drehung der Spirale ist ja dann die Regieanweisung sogar häufig die Hauptsache in einem Theaterstück. Da gibt es ja auch Beispiele dafür, wo damit gespielt wird und so. Also H.C. Hartmann zum Beispiel.
Die Franzosen hatten und haben, es hat sich ein bisschen geändert. Es ist nicht mehr so, dass jetzt nur noch Dialogschreiber am Werk sind. Aber in Frankreich hat das eine Tradition. Da wurde die Geschichte geschrieben, es wurde die Handlung geschrieben, es wurde der szenische Ablauf geschrieben und dann kamen die Dialogautoren zum Zug. Es ist zum Teil immer noch so und ich muss auch sagen, das Liebste, was ich mache beim Drehbuch, sind die Dialoge schreiben. Da haben wir uns auch schon der Dominik Bernet, das ist mein Drehbuchautor, mit dem arbeite ich seit 10 Jahren und dann manchmal wechseln wir uns ab, oder? Oder in der Endfassung des Drehbuchs, da machen wir die Dialoge beide. Also, und ich liebe Dialogschreiben, ich finde das was ganz Tolles, das liegt mir. Was mir weniger liegt, ist die Dramaturgie zu entwickeln und den Szenenablauf. Und das ist dann wirklich auch eine Begabung. Da ist jetzt zum Beispiel der Dominik, der ist da besser, der hat auch das bessere Gedächtnis in der Gestaltung, in der szenischen Gestaltung. Ich vergiss dann wieder, wie es jetzt angefangen hat, wenn ich irgendwann mal in der Mitte bin.
Aber jetzt, wo du das sagst, wird mir klar, wie häufig ich mich gewundert habe, dass im Abspann meist von französischen Filmen immer noch Dialog oder Dialoge von und dann ein Name irgendeines Autors.
Drehbuch
und Dialoge sind getrennt im Abspann.
So ist es und sie sind auch getrennt eigentlich in der Arbeit. Wenn man gesegnet ist mit der Begabung, beides zu können, dann ist man ein Drehbuchautor und dann darf man sich zum Beispiel Woody Allen nennen. Der kann das eben, oder? Der schreibt beides. Er schreibt auch Prosa und der schreibt auch seine Drehbücher dann mit den Dialogen. Die Dialoge sind göttlich, oder? Die sind einfach wunderbar. Das ist eine Begabung, das muss man können. Und ein Film, wo die Dialoge nicht funktionieren, ist also einfach unerträglich zum sich ansehen, oder? Weil auch hier ist ja dann die Glaubwürdigkeit angesagt. Man muss ja glauben, was die Menschen sagen.
Aber wie stufst du denn gut aus einem Verzeihung?
Das ist ein gutes Stichwort, finde ich, die Glaubwürdigkeit, weil auch in Gedichten oder in der Arbeit mit Bildern oder auch übrigens in Gedichtfilmen, die du wahrscheinlich gar nicht, es ist sicher nicht auf deiner Linie.
Also verfilmte Gedichte?
Ja, aber ohne Sprache manchmal auch, oder?
Okay.
Ja. Das Glaubwürdigkeit ist, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Wie soll ich das besser noch beschreiben? Also dazu gehört auch eine Ehrlichkeit. Es muss eine Ehrlichkeit sein in dem Dialog und in dem Gedicht, überhaupt in jedem Kunstwerk.
Darf ich dir dazu etwas gerade sagen? Unmittelbar, weil das gehört zusammen. Wenn du jetzt zuerst sprichst, habe ich es wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Ich habe es nachher vergessen.
Es gibt einen großen amerikanischen Drehbuchautor, Hollywood-Drehbuchautor, meine ich nicht despektierlich. Ich habe schon auch meine Bewunderung für Hollywood. Nicht nur, aber auch. William Goldman hat ein tolles Buch geschrieben. Das Hollywood-Geschäft. Und da drin hat es ein Zitat, das ist mir geblieben. Das ist für mich eigentlich das Fundament, um Filme so publikumsreif zu machen. Er schreibt: Die Wirklichkeit ist toll. Die Wahrheit oder Ehrlichkeit ist noch besser in den Geschichten. Aber am besten ist die Glaubwürdigkeit, weil ohne die beiden anderen baden gehen. Mhm. Es nützt die ganze Wahrheit und die ganze Ehrlichkeit und Wirklichkeit und Realität nichts, wenn ich es nicht glauben kann. Sei es als Leser, sei es als Filmbetrachter.
Und das trifft natürlich aber auf Kunst ganz generell zu, also nicht nur auf Literatur, auf Schreiben, auf Film, sondern diese Art von Redlichkeit, von Glaubwürdigkeit, die spielt in jeder künstlerischen Gattung eine ganz wichtige Rolle, bin ich sicher. Was ich vorher noch nur anfügen wollte, war das Erlebnis der Drehbuchlektüre. Denn es gibt ja Verlage im deutschsprachigen Europa, die Drehbücher von Filmen als Buch publizieren, denk an Diogenes mit 25 Bänden Fellini-Drehbüchern beispielsweise.
Ja, aber das war einmal. Ja. Machen Sie nicht mehr.
Ja, jetzt nicht mehr, stimmt. Und vermutlich andere Verleger auch nicht, sondern nur Daniel Kehl hat das dann so
eben
kultiviert.
Und dazu darf ich noch anfügen, ich bin auch ein Diogenes-Autor, oder? Darf ich sagen, weil mein Film Kassettenliebe als Drehbuch bei Diogenes herauskam. Das waren so Büchlein, schwarze, kleine. So,
wahnsinnig spannend.
Ja, genau. Ja, und jetzt kommt eben was Interessantes. Dann sind wir wieder bei Bild und Sprache. Diese Drehbuchbücher, die sind nämlich nochmals geschrieben worden, und zwar aufgrund des fertigen Films im Kino.
Protokoll des Filmes.
einfach nochmal Dialog, Szenen, weil das Originaldrehbuch, nachdem dann dieser Film realisiert wurde, das ist dann, manchmal weicht das derart ab, dass wenn man jetzt das Originaldrehbuch drucken würde, oder, den Leuten verkaufen, und dann würden die sich das, die würden sie das lesen, ich habe ja einen ganz anderen Film gesehen.
Otto Emezzo, mein absoluter Lieblingsfilm, den habe ich etwa 5-mal gelesen als Drehbuch beim Kehl, bevor ich ins Kino ging und den sah. Und es ist wirklich, ich war bestürzt, wie grundlegend anders der Film war als das Drehbuch.
Dann haben Sie aber damals das Originaldrehbuch von Fellini.
Eben, haben Sie gedruckt.
Haben Sie gedruckt. Ja, und das gibt es uns auch bei Casablanca, der damals dieser Hit aus den 30er Jahren, der amerikanische Film, da gibt es auch ein Drehbuch. Da sagt man, es sei das Originaldrehbuch, und es gibt ja so Drehbuch-Gurus, die durch die Welt gehen und an Seminaren und an Hochschulen und an Filmschulen Drehbuch schreiben, lehren. Und dann bringen sie Beispiele, und dann Casablanca, das geht immer dann rum. Und dann sitzen sie da, ich war auch mal so an einem dreitägigen Seminar über Drehbuchschreiben, das war nach Schweizer Macher. Und dann sitzen da 50 oder 100 Studenten, oder? Schreiben alle fleißig mit, wie man ein Drehbuch schreibt, oder? Und ich musste so innerlich, musste ich lachen. Ich dachte, jetzt bin ja gespannt, wie viele brauchbare Drehbücher da entstehen werden, von denen die alle jetzt sich aufschreiben, wie es geht, ein Drehbuch zu schreiben. Jetzt aufgrund zum Beispiel von Casablanca, oder? Es ist alles eigentlich hilflos. Weil natürlich kann man dramaturgische Regeln lernen. Kann man lernen. Das wird ja heute angewendet. Mit dem Plot und dem Mitplot. Früher hieß es, eine Geschichte braucht einen Beginn, eine Mitte und ein Ende. Fertig. Und jetzt muss man damit fertig werden. Aber, oder das muss man jetzt füllen. Und dann sind wir eben wieder bei dem ominösen Wort Begabung oder Talent. Oder die einen können es, die anderen können es eben nicht und machen es trotzdem.
Aber es gibt ja auch ganz andere Arten von Filmen. Svenja, du hast vorhin vor ungefähr 6 Minuten 30 auch schon mal ein kleines Stichwort für dich und bei dir lanciert, nämlich die Formulierung Videopoem. Das klingt irgendwie widersinnig.
Das Videopoem, das, ich glaube so, ich weiß nicht, seit den 30er Jahren ist das eine Möglichkeit.
Nein, das wäre schade.
Also das Videopoem ist, das hat zur Grundlage das Gedicht. Und das ist der Ausgangspunkt. Also das Drehbuch ist eigentlich sozusagen das Gedicht, und das Gedicht verschwindet dann oder wird eingeblendet oder eingesprochen, und es ist nicht illustrativ. Also es ist nicht jetzt, dass wenn in dem Gedicht jetzt vielleicht eine Rose vorkommt, dass dann eine Rose dargestellt wäre, was ja furchtbar wäre. Und das ist ein Genre, der heißt Poesiefilm, Lyrikfilm. Es gibt ein großes Festival in Berlin, Zebra, zu dem ganzen Thema. Für mich war das ganz großartig, dort zu sein, weil es einfach die Teilnehmer, es waren alles vernarrte Gedichtliebhaber und vernarrte Experimentalfilmer, und es war einfach eine so wunderbare Mischung und so inspirierend, das zu besuchen, dass ich diese Idee nach Hause genommen habe, um jetzt mit Jugendlichen so zu arbeiten, Gedichte schreiben, und eine Filmerin verfilmt dann diese Gedichte. Aber das ist schon ein Genre, das einen Spagat macht, natürlich, weil es sich tendenziell beißt. Also wir haben das Gedicht, das alles will an Bildern, und wir haben diesen Kurzfilm, diese filmischen Bilder, die alles sagen, und da einen guten Weg zu finden, dass es sich nicht beißt, ist aber spannend und eine Herausforderung. Ich habe schon einige gute gesehen, ich habe auch einige ganz schreckliche gesehen, vor allem auch die Illustration dann nahe ist oder sich das auch wirklich nicht zusammengeht, aber dann auch solche, etwas machen. Aber tatsächlich, die Bilder geben dann eben vor. Ne? Also was nicht mehr so... das Problem ist, also wenn es dann nicht illustrativ ist, hoffentlich, ist es so, dass die Wahrnehmung, also man wird auch schon ein wenig überfordert. Oder einerseits gibt es die Sprache, andererseits das Bild und dann, das ist vielleicht auch was Neurologisches, weil es wird ein Sturm, ein wenig, bis man es wieder sortiert hat, aber es ist ein für mich trotzdem reizvolles Genre. Mhm. Es lässt mich noch nicht los, also ich kann es jetzt noch nicht abhaken und sagen, nein.
Das verstehe ich absolut, dass es dich nicht loslässt. Mhm. Ich habe ein Beispiel für Videopoeme oder auch sogar im stehenden Film, im Bild, im Gemälde. Da gibt es in Zürich den Jensen, Hans-Karl Jensen, ein deutscher Maler, der systematisch vorgeht und seine Bilder durch literarische Texte anregen lässt. Die malt er, sind ungegenständliche Bilder, wohlverstanden, und der lädt dann wieder die Autoren, die den Text geschrieben haben, die das Bild ausgelöst haben, diese Autoren lädt er ein, in das Bild hineinzuschreiben. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten, wie da teilweise, es gibt Autoren, die nur den Originaltext, also der das Bild ausgelöst hat, hineinschreiben. Mhm. Andere führen den Text weiter oder kommentieren das Bild im Text, den sie schreiben, oder einen gegensätzlichen Text, der das Bild ausweitet, weit über den Bilderrand hinaus. Und aber immer ist dabei als Spannungselement der Versuch, die Bilder der Sprache irgendwie behaftbar zu machen in der Abbildung. Und bis jetzt fand ich das eine extrem glückliche Zusammenarbeit dieser Jensen und den Autor. Da haben wir sicher schon gegen 100 verschiedene Schriftsteller, auch Deutsche, haben mit Jensen zusammengearbeitet und sagen wir Bildpoeme. Mhm. Bildpoeme ersonnen und geschrieben und gemalt.
Wenn ich das jetzt so höre.
Das ist das Intermedial, und ich will aber nur ein Beispiel nennen. Und zwar, ich habe versucht, ein Gedicht zu schreiben, das zu diesem somnambulen Zustand beschreibt. Halb schlafend, halb wach. Und wir immer wieder hin und her wechseln zwischen diesen Ebenen. Und dann haben wir das Gedicht, also in seiner Form, Zeile für Zeile. Und normalerweise lesen wir nicht von unten nach oben. Und wir lesen auch nicht in der Mitte. Natürlich, wenn der Leser geht auch zurück und es ist ein Mäandrieren des Verstehens. Aber trotzdem haben wir mal diese Form. Und es ist nicht möglich gewesen, also ich habe es jetzt nicht geschafft, es ist nicht möglich gewesen, in dieser Form des Gedichts diesen Wechsel zu fassen zwischen Schlaf- und Wachzustand. Und da wäre dann eben, und dann dachte ich dann immer an das Videopoem, dass dann dort diese Möglichkeiten hat, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin ja eben keine Filmerin, durch Überblendungen, durch Techniken, diesen Zustand besser zu beschreiben. Wo die Sprache möglicherweise, nein, die Form wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es nochmal probieren.
Ich habe das Gefühl, das Videopoem ist gar noch nicht definierbar. Das ist eine Gattung im Werden, habe ich das Gefühl.
Also wenn ich jetzt euch zuhöre, dann würde ich mal sagen, vielleicht müssten wir jetzt wieder die Euphorie über Bild und Sprache etwas eindämmen, denn mir fällt ein, dass es gibt zwei Vorgänge. Es gibt bezüglich Assoziation, die Bilder und Sprache auslösen, ist die sprachliche Assoziation ist etwas anderes als die bildliche Assoziation. Also zum Beispiel frage ich mich jetzt, Ironie, die funktioniert nur über die Sprache. Da braucht es eigentlich keine Bilder. Da wird die Rezeption und die Assoziation und die Reflexion nur über die Sprache möglich. Also eine optische Assoziation, aber vielleicht bin ich falsch, ich frage, eine optische Assoziation zu einer intellektuellen, zur Sprache, die findet statt, aber es gibt eben die sprachliche Situation, wo nur die intellektuelle Verständlichkeit angesprochen wird.
Sobald du aber in der Ironie ein Bild transportieren musst, das gibt es ja auch, oder? Das geht auch zusammen.
Das Bild ist ja immer konkret. Es gibt ja einen großen, den größten aller großen Chaplin, der hat dir das gezeigt im Stummfilm. Im Dialogfilm später ist es ihm auch gelungen, aber die Stärke war immer in den Bildern. Und die Komik, wie gesagt, man lacht ja dann, weil man es versteht. Und da mache ich schnell einen Seitensprung. Wenn ich jetzt definieren muss, wie entsteht denn Komik, wie kann etwas lustig sein, dann meine ich, gibt es zwei wichtige, entscheidende Elemente. Das ist die Übertreibung und die Wiederholung. Damit ich lachen kann, muss ich etwas verstehen, und das kann passieren durch die Wiederholung.
Ja.
Jetzt, weil es wiederholt wird, muss ich lachen. Oder die Übertreibung. Jetzt kann die Übertreibung so stark sein, dass ich schon nicht mehr lachen muss, weil ich es nicht mehr lustig finde. Mhm. Also sind wir wieder bei der Dosis, nicht die Menge. Und da möchte ich schon wissen, wie meinst du, wie kann man jetzt die Ironie ins Bild bringen?
Mir fällt jetzt gerade eine Zeile ein in einem Gedicht, das ich habe, da geht es um, kann ich mal meine Tasche da. Genau, da, ja, danke.
Ups.
Ihr steht das Kleid bis zum Hals. Es ist eine Braut.
Braut.
Eine Braut.
Ja.
Und das Gedicht hört so auf, und es ist ein relativ ironischer, also ich würde jetzt sagen, oder? Es kann ja sein, dass das anders wahrgenommen. Ein ironischer Schluss. Aber es ist, weil das Bild, es ist also, die Braut ist dort mit ihrem Wahnsinnskleid, und sie wird fast erstickt von ihrem Kleid. Also so. Mhm. Und da ist dann schon das Bild auch ein mögliches Ironiesignal. Aber es ist schon sehr fachlich jetzt hier, oder? Ja?
Ist das dann wirklich ironisch? Das Kleid steht ihr bis zum Hals. Ist eigentlich, wenn ich mir es jetzt vorstelle, ist das komisch. Denn das steht ihr bis zum Hals, muss ich ja die Sprache übersetzen, nicht? Und das mache ich dann mit meinen Assoziationsmöglichkeiten. Also stelle ich mir diese Braut vor, die da sich nicht mehr bewegen kann. Das ist komisch.
Und es gibt den Kontext in dem ganzen Gedicht natürlich noch dazu. Also das lese ich jetzt nicht vor. Aber das eben, von dem her ein Bild, denke ich, also Ironie ist nicht nur Sprachsystem.
Ich glaube schon. Also, außer du bringst jetzt wirklich ein Argument, das ich dann nachvollziehen kann. Ich glaube, die Ironie, jetzt sind wir plötzlich bei der Ironie, war das vorgesehen? Nein, die kann man, glaube ich, nur...
Das war exakt so geplant und auch genau um diese Uhrzeit.
Nein, Kinder verstehen keine Ironie. Weil sie sind... Das hat mit Intellektualität zu tun. Das heißt, das Hirn muss so weit sein, dass sie die Begrifflichkeit der Umwelt und der Welt und überhaupt versteht. Oder? Also wenn ich einem Kind ironisch, ich mache das manchmal, bin kein Sadist, aber manchmal bin ich mit Kindern ironisch. Und einfach um zu testen, wie weit verstehen sie schon das, was ich sage, darf man nicht so eins zu eins nehmen. die Worte, die Sätze, die Sie hören, können Sie eben die Verbindung herstellen und verstehen, der meint das gar nicht so. Obwohl er, wenn ich jetzt das ernst nehme, ist das ja furchtbar, was er sagt. Das versteht ein Kind nicht. Also das heißt mit anderen Worten, da hat es mit Bildern gar nichts mehr zu tun. Da sind wir in der Sprache gefangen. Und ich glaube, die Ironie ist der komische, wie soll ich sagen, könnte man sagen, das ist der komische Teil, die Ironie ist der komische Teil oder das Mittel für Komik, aber nur für die Sprache. Für die Bilder brauche ich was anderes.
Also ich finde ja das Bild von der Braut und dem Hals, finde ich ja ein großartiges und vielbedeutend, eine Metapher, die sehr viel bedeutet, aber dass ich das dann als ironische Brechung verstehen kann, da bräuchte ich dann doch noch einige Wörter oder einige Silben mehr, die da die Ironie erkennbar machen. Aber das Bild finde ich großartig.
Oder anders gesagt, die Ironie wird nur erkennbar gemacht durch Sprache. Einverstanden.
Meinst du nicht? Also durch Gesten etwa nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass oder durch ein Augenzwinkern oder das, nur das Anheben einer Braue könnte ich als Zeichen für Hallo Ironie verstehen.
Das
da hast du recht, das stimmt.
Mhm. Ja, vielleicht als eine. Es reicht dann wahrscheinlich auch nicht, sondern das Nonverbale wird es dann wahrscheinlich bestärken.
Ja,
es ist nochmal ein Sichergehen. Ja, er hebte die Augenbrauen, es ist so ironisch, möglicherweise. Und deswegen, der Braut ist tatsächlich so, wenn ich nachdenke, wie die Zeile formuliert ist, ist dann wohl dort noch stärker das Ironiesignal drin. Aber ja, gut, also Ironie.
Aber ein schönes Thema und wo ich wohne, ist gleich um die Ecke ein kleiner Park und ringsherum eine Mauer. Und da hat vor kurzem, sehr passend für den heutigen Vormittag, jemand gesprayt. Es ist Deutschland, also es wurde sehr ordentlich gesprayt. Ein Satz, und der Satz lautet: Dieser Text hat keinen Inhalt. Ja. Aber kaum jemand lacht, der an dieser Mauer vorbeigeht.
Ja, wenn das dieses Beispiel führt aber mitten hinein in den konkreten Sprachgebrauch. Ich habe das Gefühl, die konkrete Poesie, die hat hier ihren Auslöser. Nicht nur also Gombringer, Klaus Bremer oder so, die Buchstaben über eine Papierfläche verteilen und der Leser, der da auch Betrachter ist, der füllt diese Buchstaben überhaupt mit Botschaft, mit Sinn. Ich glaube, das ist ein Anwendungsbeispiel für konkreten Umgang mit Sprache.
Wenn du jetzt schon Gombringer erwähnst, ist es auch zur Zeit ja sehr konkret gelesen, dieses eine Gedicht, das an der Hochschule Berlin.
Mujeres y Flores, Flores y Mujeres, ja.
Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass sehr konkret wahrgenommen wird, dass das weggewischt werden soll.
Also es wird an der Bedeutung aufgehängt, die Leser hineinprojizieren und nicht in der Bedeutung, die Gombringer dem Text gegeben hat.
Und die Tatsache, dass es dort steht, wo es jetzt steht.
Ja, Wir haben jetzt länger gesprochen über Verständnis und Verstehen und Kommunikation und Vermitteln durch Worte, mit Sprache, durch Bilder, mit Bildern. Aber kann man nicht mit Sprache und mit Bildern auch trennen, Grenzen hochziehen, absichtlich Missverständnisse auslösen?
Es gab mal eine Zeit, da konnte man im Anfang in der Fotografie, da war die Fotografie ehrlich. Das heißt, das Bild, das gemacht wurde, war dieses Bild. Leider, leider ist das heute nicht mehr möglich, dank Photoshop. also Fake News, Fake Pictures. Man kann die Wirklichkeit auf eine für mich sehr unangenehme, fragwürdige, problematische, manchmal widerliche Art manipulieren. Das finde ich nicht gut, aber das Rad der Zeit und der Technik lässt sich nicht zurückdrehen. Wir werden lernen müssen und müssen es jetzt schon mit manipulierter Realität, kann man sagen, umzugehen.
Weil mit Technik, manipulierter Abbildung der Realität.
Du hast recht, mit manipulierter Abbildung der Realität und damit mit manipulierter Realität auch für der das mit dem konfrontiert ist. Das finde ich ganz unschön, das gefällt mir nicht. Aber es gab eine Zeit, da waren die Bilder, oder? Unverrückbar. Die Sprache, das war mit der Sprache eigentlich nie so. Die Sprache hat die verflixte Eigenart, dass sie missbräuchlich verwendet werden kann. Also die Lüge, die funktioniert über die Sprache, oder? Jeweils denke ich, der Körper kann nicht lügen, der Körper lügt nicht. Unser Körper ist ein Naturprodukt, das sich nicht schon auch manipulieren lässt, aber ich meine, dass die Sprache diese fatale Möglichkeit hat, die Wahrheit eben zu manipulieren. Also Sprache ist unglaublich manipulativ. Und das ist, würde ich sagen, ich weiß, das ist problematisch, aber da würde ich sagen, das ist die dunkle Seite der Sprache. Und ich habe mir schon Momente gewünscht, wo ich dachte, verflixt, wäre es nicht besser, wir Menschen könnten nicht sprechen. Die Sprache macht uns unglaubliche Probleme. Also ich habe den Eindruck, je länger, je mehr. Jetzt kommen eben noch diese Fake News dazu und man kann keinen Zeitungsbericht, keiner Schlagzeile mehr trauen. Das finde ich also eigentlich unerträglich. Also
dieser Sachverhalt, der zwingt mich jedenfalls als Autor, zuerst mich in eine Sprache hineinzubegeben, hineinzuleben, bis ich irgendwie einen lauteren Platz gefunden habe im Stoff, in der Sprache. Vorher zu schreiben beginnen, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist, das gäbe mir ein schlechtes Gewissen. Das ist ganz komisch und nur dann wird es möglich, dass sich die Sprache kristallisiert um das Thema herum, das du beschreiben oder verarbeiten willst. Jedenfalls, das ist sogar, glaube ich, eine der Hauptanstrengungen bei der Annäherung ans Schreiben, dass du diesen lauteren Umgang mit der Sprache findest. Du musst also im Grund die Sprache jedes Mal neu erfinden.
So ist das. Das würde ich auch sagen.
Das gilt manchmal sogar für Wörter. Weil da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich reg mich jedes Mal auf, und das geschieht beinahe täglich, sicher mehrmals in der Woche, wenn in politischen Statements, wenn überhaupt in Gesprächen, in dem, was Menschen von sich geben, da reden also gebildete Leute, denen ich ja auch glauben sollte, die reden dann, die sagen das Wort Libyen, konsequent Libyen. Und ich bin an der Decke oben. Also selbst der Kanzlerkandidat Schulz, der sagt Libyen. Und ich frage mich immer, warum sagen die so viele Leute Libyen? Weil es heißt Libyen. Und ich kann es mir nicht erklären, vielleicht hat jemand irgendeine Idee.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es Sprachen gibt, in denen Libyen mit Y geschrieben wird, und ich vermutlich, also ich Deutsch weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich spreche nur vom Deutsch. Also ich meine, es ist Libyen geschrieben.
Aber auf allen Landkarten ist Libyen eben mit Y geschrieben. Ich glaube, das kommt von daher, habe ich das Gefühl.
Aber das ist ja noch ein harmloser Fall. Etwas, worüber ich mich mehrfach wöchentlich aufrege, vor allem wenn ich dann diesen Langweiligkeitsapparat, also das Fernsehen einschalte, dass in den offiziellen Nachrichtensendungen heute der Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend völlig unbekannt geworden ist. Also, das heißt dann, das ist scheinbar gut. Offensichtlich wird das nicht mehr gelehrt. Nein.
Und Sie Verluderung haben ja, der Sprache.
Verluderung der Sprache. Und Sie haben ja vor 2 Minuten, so wie ich, ein Wort vernommen, über das ich mich heute sehr gefreut habe, es seit Jahren wieder gehört zu haben, nämlich das Wort Lauterkeit.
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 Also was mir Sorgen macht in diesem Zusammenhang, ist das Phänomen dieser leichten Sprache. Mhm. Zum Beispiel jetzt die SBB, sbb.ch, kann man dann anklicken, leichte Sprache. Und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wollte es eigentlich gestern Nacht machen, kam nicht mehr dazu, bin eingeschlafen. Und leichte Sprache, ich weiß nicht, das ist auch vielleicht in Österreich, in Deutschland, aber in der Schweiz kommt das jetzt auch in der Verwaltung, in den Schulen. Also das ist ein Bereich, wo ich auch arbeite. Also und das hat ganz schlimme Folgen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, um sonderpädagogische Maßnahmen, welche Kinder diese kriegen, welche nicht, werden diese ganzen Texte vereinfacht und so diese ganzen Schubladisierungen noch verstärkt. Das differenzierte Nachdenken darüber wird reduziert. Also dem Mensch wird es gar nicht mehr zugemutet. Also alles zu schwer, machen wir es leicht. Und das macht mir Sorgen, weil wenn das in die Verwaltung geht, überall, wird es, das fängt jetzt an und ich bin wirklich nicht ein Pessimist, ich bin eher ein optimistischer Mensch, aber das sehe ich als sehr problematisch an, weil das wird nicht nur in der Verwaltung bleiben, sehr klar.
Aber in der Jurisprudenz kann ich es mir nicht gut vorstellen.
Ja. Aber ich musste bei dem Thema des heutigen Vormittags auch an meinen Zahnarzt denken. Ich denke nicht oft an meinen Zahnarzt. Aber bei einem meiner letzten Besuche lag bei ihm aus ein Flugblatt der Deutschen Zahnärztekammer. Dort wurde per Fragebogen ermittelt, ob es in Zukunft zur Patientenberatung keine Broschüre mit Worten drin ausgeteilt werden soll, sondern Cartoons. Bilder, gezeichnete Bilder. Da dachte ich mir, da sind wir bei dem heutigen Thema Sprache und Bild gewesen. Und ich habe schon am Donnerstag von Rolf Lissy etwas gelernt.
Schon am Donnerstag?
Schon am Donnerstag. Da konnte ich noch etwas aufnehmen, ja. Die amerikanischen Regisseure sagen, wenn eine Szene im Kasten ist, Cut. Aber Rolf Lissy sagt immer Coupé. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, meine Gäste.
Also, darf ich was hinzufügen? Ganz kurz, nur damit das wirklich auch klar ist. Wir sind ein mehrsprachiges Land, oder? Wir sagen nicht Gehsteig, sondern Trottoir. Wir sagen nicht Geldtasche, Geldbörse, sondern Portemonnaie.
Trottoir,
ja. Also wir haben 4 Landessprachen, offizielle Landessprachen. Und Coupé ist einfach Französisch. Und damit ich auch in der Romandie verstanden werde, könnte ja mal ein französischer Schauspieler dabei sein, dann weiß der sofort, Coupé, das heißt, jetzt ist eben Cut. Und ich damit kleine Nachsatz noch, das ist so ein bisschen mein kleiner Beitrag, um die Anglifizierung der deutschen Sprache etwas aufzuhalten.
Ich habe auch noch einen kleinen Nachsatz, was mich jetzt noch beschäftigt, was ich schon sagen muss. Bei der, diese Sache mit der leichten Sprache, es ist natürlich wichtig, dass diese Dinge, also jetzt in der Verwaltung oder Gesetze, verständlich sind. Und das ist ja eigentlich ein gutes Ansinnen. Aber die Folgen sind schwierig, finde ich. Vielleicht wollte das nochmal sagen, weil es klang dann vielleicht etwas elitär.
Und Sie kennen ja das Grundprinzip von Sprachsalz. Sie finden nach den Gesprächen alle Autoren versammelt an der Bar und können jeden gerne sofort ansprechen.
Er hat noch einen Nachsatz, oder? Doch,
muss ja nicht sein.
Sicher.
Das habe ich aber nicht als Nachsatz oder so hier. Nein, sondern das ist dieser kleine Text.
Ja, gerne, sehr gerne.
In der Auseinandersetzung mit Sprache, Bild und so mal aufgeschrieben habe. Weil der Maler bin ich, denn ich entwerfe Bilder, bewegte mitunter, die ich beschreiben kann. Da wären wir Marquez. Musiker bin ich, denn ich gebe der Sprache, in der ich die entworfenen Bilder beschreibe, Rhythmus, ihre Tonlage, ihren Klang. Dichter bin ich, denn ich kann die Bilder, die ich entwerfe, in ihrer Tonlage, ihrem Rhythmus, ihrem Klang, erst beschreiben, wenn ich sie geschrieben habe. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied, das Schreiben oder das Beschreiben. Beschreiben ist die Aufgabe des Journalisten, das Schreiben ist die Aufgabe des Dichters, der Dichterin, des Künstlers überhaupt. Und das, mein Beispiel, das mich zu dieser Auseinandersetzung geführt hat, ist, ich war in London im Museum, ein Fremdenführer führte eine Gruppe vor ein Bild des Malers Stubbs. Und da ist ein klasse Pferd bildfüllend abgebildet. Und der Reiseführer sagt zur Gruppe, hier malte Stubbs ein Pferd. Und ich bin eigentlich bestürzt, warum kann ich nicht sagen, ich schreibe ein Pferd. Ich kann immer nur das Pferd beschreiben, aber ich will jetzt mal ein Pferd schreiben. Punkt.